Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Nathalie Winkler und Dr. Edgar Kleinspehn zum Thema Labormedizin. Was passiert da eigentlich? Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Leute, dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevanten Podcast. Heute sind erstmalig bei uns Nathalie Winkler und Edgar Kleinspehn. Hallo erstmal. Und ich würde euch bitten, weil ihr das erste Mal da seid, euch einmal kurz vorzustellen, wie es so üblich ist bei uns. Ich kann schon mal verraten, ihr vertretet heute einen Fachbereich, den wir in der Form noch nicht so präsent bei Klinisch Relevant hatten. Und zwar geht es um die Labormedizin. Aber ich würde euch jetzt mal das Wort übergeben. Ich würde sagen, Ladies first. Nathalie, wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier im Podcast?
Hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also ich bin Ärztin in Weiterbildung für Laboratoriumsmedizin. Ich bin jetzt knapp im 4. oder 5. Jahr der Weiterbildung. Und ich arbeite für Labor Berlin. Wir sind Europas größtes Krankenhauslabor und wir versorgen die Berliner Krankenhausgesellschaft mit Labormedizin. Genau, und ich bin hier zusammen mit meinem Kollegen Edgar, der stellt sich gleich auch noch vor. Wir beide haben uns kennengelernt in einer berufspolitischen AG, in der wir uns zusammengetan haben. In der sind junge Laborärztinnen zusammengekommen und wir haben uns zum Ziel gemacht, dass wir unseren Laborberuf und all das, was so hinter den Kulissen in den Laboren passiert, ein bisschen bekannter machen wollen, damit der Austausch zwischen Klinik und Labor immer besser gelingen kann. Und wir wollen natürlich eine mögliche Alternative auch für die KlinikerInnen da draußen aufzeigen.
Ja, super. Ich gebe das Wort gleich weiter. Edgar, was ist mit dir?
Ja, herzlich willkommen oder danke auch für die Einladung und die Chance, hier dabei zu sein. Ja, ich bin schon Facharzt für Labormedizin seit 3 Jahren jetzt und ich arbeite in einem niedergelassenen MVZ, das ist der LADR Laborverbund. Ich arbeite da im Zentrallabor in Gestacht bei Hamburg und ich möchte euch oder den Zuhörern einfach heute mal so ein bisschen erzählen, was ich als Laborarzt mache zusammen mit Nathalie und wie unser Alltag aussieht. Vielleicht auch über so ein paar Mythen aufklären, die bestehen oder ja, wie kann der Laborarzt den anderen Kollegen vielleicht helfen? Ja, was machen wir täglich?
Finde ich total gut. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Tatsächlich ist es ja so, dass man als klinisch tätiger Arzt extrem wenig weiß, was im Labor eigentlich passiert. Man nimmt Blut ab oder irgendein anderes Material, also wie als Neurologen häufig liegt vor, schickt das weg. Und ich freue mich immer schon, wenn dann irgendwie ein bestimmter Befund zurückkommt, ein Antikörper zum Beispiel, der eine Diagnose unterstützt oder vielleicht sogar beweist, ne? Aber über eure Arbeit weiß ich zumindest tatsächlich sehr wenig. Deshalb ist das ein total gutes Anliegen von euch, euch einmal hier vorzustellen. Ist das euer Traumberuf gewesen oder habt ihr woanders angefangen? Wie seid ihr da reingerutscht?
Also wie so oft im Leben hat es der Zufall ergeben, dass ich letztendlich jetzt in der Labormedizin gelandet bin. Ich habe in der Klinik angefangen, in der Chirurgie war ich fast bis zu 3 Jahre und habe das wirklich auch sehr, sehr gerne gemacht. Aber ich habe an einem gewissen Punkt halt gemerkt, dass das für mich so nicht weiter machbar ist, aus persönlichen Gründen, wie so viele auch, dass die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf schwierig war und letztendlich auch einfach die Tatsache, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden konnte, wenn man so nach einer gewissen Weile, nach 3 Jahren da weiß man viel, man kann viel, aber man weiß auch, was alles nicht möglich ist. Und deswegen habe ich mich dann nach einer Alternative umgesucht. Ich hatte netterweise schon mal einen Einblick in ein Labor erhalten. Deswegen wusste ich, was grob auf mich zukommen könnte, weil ich glaube, das ist einfach der erste Schritt, dass man mal ein Labor von innen sieht. Und ich habe dann tatsächlich auch noch mal hospitiert, um mir sicher zu sein, dass das mein neuer Weg sein soll. Und ja, so bin ich jetzt hier gelandet. Mhm.
Ja, bei mir war es so ähnlich. Ich habe auch erst 2 Jahre in der Gefäßmedizin gearbeitet, an der Uniklinik, habe dort einerseits Angiologie gemacht in der Ambulanz und aber auch Gefäßchirurgie. Das war eigentlich immer das, was ich während des Studiums schon machen wollte. Da habe ich auch meine Doktorarbeit drin gemacht. Und ja, nach 2 Jahren an der Uni ging es dann, ja, Vertrag verlängern oder nicht verlängern. Und ich hatte das Angebot schon zur Verlängerung auf dem Tisch und dann habe ich aber auch nochmal so reflektiert, da ist das das, was ich jetzt den Rest meines Lebens machen möchte. Und irgendwie habe ich gesagt, naja, vielleicht doch nicht. Und dann war es bei mir so, dass ich dann auch überlegt habe, was hat mir im Studium Spaß gemacht, und habe da an die Mikrobiologie als erstes gedacht und habe dann einfach mal hier in der Umgebung in Hamburg, wo ich wohne, geschaut, was gibt es für Weiterbildungsstellen oder Weiterbildungsbefugte, und habe dann einfach mal ganz blöd dort angerufen und habe gefragt, suchen die einen Weiterbildungsassistenten? Und das Labor, wo ich jetzt arbeite, die haben sich gemeldet, der Chef oder mein heutiger Chef auch noch, Professor Kramer, hat gesagt, ja, wollen Sie mal vorbeikommen? Und dann habe ich zum ersten Mal einen Großraum oder ein großes Labor von innen gesehen und war total begeistert, weil das ist etwas, das kann man sich, sieht man in der Klinik gar nicht oder im Studium gar nicht so sehr, was da ja organisiert ist, und das hat mich fasziniert. Und so habe ich dann gesagt, ja, ich würde erstmal Mikrobiologie machen und bin so zu der Weiterbildung gekommen im weitesten Sinne und dann später von der Mikrobiologie in die Labormedizin so ein bisschen gewechselt.
Mhm. Hilft euch denn eure klinische Erfahrung jetzt auch noch bei der heutigen Tätigkeit, oder sind das so zwei Welten, die einfach parallel existieren?
Also ich würde sagen, ganz klar, auf jeden Fall hilft uns das tagtäglich. Es ist ganz wichtig, dass man beide Seiten kennt. Genauso ist es wichtig für die KlinikerInnen, dass sie verstehen, was im Labor passiert. Und genauso ist es wichtig für uns, dass wir nachvollziehen können, was in der Klinik passiert. Deswegen gehört es ja auch zur Ausbildung oder Weiterbildung mit dazu, dass man mindestens ein Jahr klinische Weiterbildung erlangt. Und wir haben tatsächlich auch sehr, sehr viele KollegInnen bei uns, die zuvor einen klinischen Facharzt gemacht haben und dann ins Labor gewechselt sind. Und gerade dieses Wissen, was einem niemand beibringen kann, im Labor, was man draußen in der Klinik gesammelt hat oder in der Praxis, das ist Gold wert hier.
Okay. Also ich kann dem nur zustimmen, weil das merke ich auch noch heute, wenn es Probleme gibt oder Dinge, wo wir als Laborärzte auch helfen. Warum ist der Befund nicht da oder was ist da schiefgegangen? Man muss wissen, wie eine Praxis funktioniert, wie eine Klinik funktioniert, wie die Probe, ich sag mal wirklich vom Patienten bis dann auf unsere Laborgeräte kommt, um Fehleranalysen durchzumachen. Und ich war heute gerade wieder bei einem Einsender und habe dort mit dem Dinge besprochen. Und es hilft auch, wenn man schon länger in der Labormedizin ist. Man muss sich immer gucken, wie sind die klinischen Prozesse auch. Sonst funktioniert die Labormedizin auch nicht. Ich kann nicht nur einfach sagen, oh, die Probe ist jetzt da, aber wie die zu mir kommt, ist mir egal. Sondern ein großer Teil der Labormedizin ist ja auch die Präanalytik und sicherzustellen, okay, das ist richtig abgenommen und auf dem richtigen Wege, richtig Temperatur kontrolliert etc. zu uns ins Labor gekommen.
Okay, also der Austausch zwischen Klinik und Labormedizin ist wichtig und essentiell. Und ihr habt jetzt ja schon so angerissen, ihr wisst, wie Klinik funktioniert, aber die wenigsten wissen, wie Labor funktioniert. Deshalb an euch die Frage, was machen Laborärzte, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?
Also ich würde grundsätzlich erstmal feststellen, dass wir hier nicht alleine sind als Ärzte, sondern dass der Großteil der Arbeit an den Geräten und an den Proben durch die MTL durchgeführt wird. Das sind die medizinisch-technologischen Laboratoriumsmedizin. Das sind wirklich die KollegInnen, die die Geräte bedienen, die sich mit ihren Geräten auskennen, die die Kontrollmessung machen und die für die technische Umsetzung im Labor verantwortlich sind. Und wir Laborärztinnen, wir sind dann wiederum für ganz viele Prozesse drumherum verantwortlich. Und um euch erstmal so einen groben Überblick zu vermitteln, ist es vielleicht hilfreich, wenn wir so ein paar grobe Punkte nennen, mit denen wir uns befassen. Und das Wichtigste ist natürlich die Erstellung und die Interpretation von medizinischen Laborbefunden. Also für uns ist es mit das Wichtigste, dass ihr da draußen eure Ergebnisse bekommt und dass die Ergebnisse korrekt sind, dass ihr euch darauf verlassen könnt. Und was wir dann zusätzlich noch in den meisten Fällen mit anbieten, ist, dass wir die Ergebnisse auch mit interpretieren und einen Befundtext unter den Befund schreiben. So würde ich es erstmal grob zusammenfassen. Vielleicht, Edgar, möchtest du noch ein paar Punkte ergänzen, was noch dazu gehört?
Genau, also ich glaube, du hast es schon sehr gut dargestellt. Man kann sich MTL im Grunde, ich stelle es mal so ein bisschen wie die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegekräften in der Klinik vor. Ja. Also viele Sachen werden durch unsere MTL halt gemacht im Daily Business. Und die berichten uns dann natürlich zum Beispiel, wenn irgendwie Probleme mit einem Gerät bestehen, die Qualitätskontrollen nicht eingehalten werden, dass man dann guckt, okay, was müssen wir anders machen oder müssen wir das nochmal messen? Das ist halt ganz wichtig. Und was Nathalie jetzt auch schon erzählt hat, letztendlich sind wir als Laborärzte natürlich für die Befunde verantwortlich. Wir gucken uns an, wir validieren die Befunde. Manche Dinge sind komplex und müssen auch, ja, sag ich mal, genauer angeguckt werden, gerade wenn es um größere Diagnosen, ich nenne jetzt mal HIV-Diagnostik oder sowas geht, da hängt ja wirklich auch sehr viel davon ab, diese Diagnose mit sehr großer Sicherheit stellen. Und da gibt es dann verschiedene Prinzipien, Vier-Augen-Prinzip, so mehrfache Gegenteste, auch die wir laborintern machen, die man als Kliniker eventuell gar nicht mitkriegt, wo wir, ich sag mal, Plausibilitätschecks machen, um da am Ende sicher zu sein, ja, okay, das ist hier zum Beispiel jetzt wirklich eine HIV-Diagnose.
Ja. Also wenn ich das vielleicht noch ergänzen kann, wir haben ja schon ein paar Begriffe verwendet, Qualitätskontrollen und so weiter, das passiert ganz automatisch. Also grundsätzlich ist das Qualitätsmanagement ein wichtiger Bestandteil von der Arbeit im Labor. Das heißt, wir müssen garantieren, dass die Werte, die wir rausgeben, richtig sind. Und dazu werden mehrmals täglich Qualitätskontrollen gemacht. Wir müssen an Ringversuchen teilnehmen. Das heißt, uns werden Proben von extern geschickt und wir müssen dann diese Proben bestehen, um unsere Qualitätsmerkmale hier wieder zu spiegeln. Und wir unterliegen natürlich auch gesetzlichen Vorgaben und dürfen die Analytik nur anbieten, wenn wir auch gute und präzise Analytik anbieten. Und deswegen ist Qualitätsmanagement tatsächlich hier besonders wichtig. Wir haben zum Beispiel auch SOPs für jede einzelne Analyse, die wir durchführen, damit jeder das immer gleich machen kann und alles nachvollziehbar ist.
Wie viel Teil am Tag geht für so Qualitätssicherungsmaßnahmen drauf? Ist das 50-50, also wirklich harte Befundgenerierung und Qualitätskontrolle? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also dass wir mit also mit den Qualitätskontrollen selber konfrontiert werden, passiert eher selten, weil das machen die MTL automatisch, ja. Mhm. Die würden mir dann Bescheid sagen, ah, pass mal auf, hier, da haben wir ein Problem, da entwickelt sich ein Problem mit dem Test eventuell. Das sehen die natürlich, weil die das täglich sich angucken. Und müssen wir da, tätig werden, als um die Qualität zu sichern. Interessant ist auch, es gibt zum Beispiel die sogenannte, die Reliback, das ist ein Begriff, den ich vor meiner Laborkarriere gar nicht kannte, ja. Das sind die Richtlinien der Bundesärztekammer für Laboratoriums. Untersuchung. Da steht ziemlich genau drin, was für Voraussetzungen gemacht oder erfüllt werden müssen. Ja, an die müssen wir uns halten. Und deswegen Qualitätssicherung, dass wir die Einzelwerte angucken, eher selten. Das passiert auch bei uns zumindest im Labor relativ automatisch in unserer Laborsoftware. Im Klinikbereich ist ja KISS so ein Stichwort. Bei uns heißt das dann LIS, Laborinformationssystem, mit dem wir hauptsächlich arbeiten, also eine Software, wo ich gucken kann, da steht am Anfang drin, dass Patientendaten, welche Tests wir machen sollen, dann sehe ich da gefleckt, ist es auffällig oder nicht auffällig und da passiert sehr viel Arbeit, also am Computer muss man schon sagen. Mhm. Wir können heute mit digitalen Prozessen relativ ortsunabhängig auch arbeiten. Ja, ich bin viel auch in anderen Laboren unterwegs und kann dann über entsprechend gesicherte Verbindungen, aber auch von extern arbeiten und habe immer, ich sag mal, digitalen Zugriff auf mein Labor, ohne dass ich unbedingt vor Ort auch sein muss. Ja, kann sehr viel aus der Ferne auch regeln. Okay. Viel telefonieren ist auch ein großer Punkt dabei.
Und um euch vielleicht nochmal einen Bezug zur Klinik zu geben, also wir überprüfen die Befunde, die rausgehen. Die MTL überprüfen das technisch. Die wissen, an ihrem Gerät funktioniert alles. Und wir überprüfen es nochmal medizinisch. Wir verwenden dafür unterstützend schon KI im Prinzip, die uns auffällige Befunde herausfiltert. Und worauf wir dann schauen, sind zum Beispiel klassischerweise Patientenverwechslung. Weil das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie oft diese Patientenverwechslungen auftreten. Und da kann ich euch jetzt schon mal sagen, die Laborwerte, die uns einen Hinweis darauf geben, dass das eventuell ein anderer Patient sein könnte, sind ganz klassisch im Blutbild der MCV-Wert und der RDW-Wert. Das sind nämlich Werte, die normalerweise klassisch relativ konstant bleiben, weil die mit der Blutproduktion zu tun haben. Und da können sich Patienten stark unterscheiden. Und das ist so der erste Hinweis, wo wir sehen, eventuell eine Verwechslung. Und dann machen wir den Kliniker auch darauf aufmerksam. Hey, schau mal genauer hin, das kann nicht der Patient sein. Und das andere, was wir auch noch machen, ist, dass wir Extremwerte vielleicht nochmal überprüfen. Also etwas Pathologisches, was uns auffällt, wo wir stutzig werden. So, kann das jetzt sein? Also passt das zu dem Patienten? Passt das zu der Klinik? Und dann machen wir eventuell nochmal eine erneute Messung. Oder was halt auch wichtig ist, Extremwerte, die pathologisch sind und für die KlinikerInnen wichtig, die kommunizieren wir auch telefonisch. Dazu sind wir auch verpflichtet, euch rechtzeitig oder schnell darauf hinzuweisen, weil jeder weiß, wie stressig der Alltag ist und klassisch ist, das kennt ihr bestimmt alle, der Anruf aus dem Labor, das Troponin ist erhöht oder sonst irgendwas. Dazu sind wir verpflichtet und ich finde das, abgesehen davon, dass es eine Pflicht ist, einfach auch wahnsinnig wichtig, weil hier kommt wieder der Schwenk zur Klinik. Wir alle wissen, was auf der anderen Seite los ist und ihr könnt nicht die ganze Zeit am Computer sitzen und die Laborwerte aktualisieren. Deswegen, wir denken immer mit und rufen an, wenn uns was Auffälliges auffällt.
Das ist beruhigend. Edgar, du hast ja auch schon gesagt, du hast auch so irgendwie einen mikrobiologischen Hintergrund und anders gesagt, wenn man an Labormedizin denkt, denkt man überwiegend ja wahrscheinlich an die Bereiche klinische Chemie und vielleicht noch Hämatologie. Aber wie differenziert sich euer Fachbereich noch weiter aus? Was oder welche Fragestellungen betrachtet ihr vielleicht noch so toxikologisch, immunologisch? Könnt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen?
Also vielleicht auch zu dem Hintergrund Mikrobiologie. Es gibt ja mehrere, ich sag mal, diagnostische Fächer oder Fachärzte. Und der Facharzt für Labormedizin umfasst halt auch Mikrobiologie. Und es gibt aber natürlich auch den Facharzt für Mikrobiologie. Mhm. Bei mir war es so, ich wollte erst den Facharzt für Mikrobiologie machen und bin dann zur Labormedizin geschwenkt. Ich konnte mir dann auch ein Jahr Mikrobiologie für den Facharzt für Labormedizin anrechnen lassen. Es ist jetzt so, dass bei mir der Fokus eher auf dem, ich sag mal, klassischen Blutwerten liegt. Ich mache zum Beispiel Hepatitis HIV bei uns im Labor. In meinem Labor, wir sind jetzt ein größeres, niedergelassenes Labor, sodass ich auch ungefähr so 10 fachärztliche Kollegen habe. Und wir haben dann so teilweise, also wie Spezialbereiche auch, ja. Es gibt dann bei uns 2, 3 Ärzte, die kümmern sich um Autoimmundiagnostik. Es gibt welche, die machen bei uns eher Proteindiagnostik. Es gibt bei uns auch Leute, die machen dann Immunhämatologie, also Blutgruppenbestimmung, Transfusionsmedizin. Das ist auch nochmal ein extra Facharzt, den man auch erwerben könnte, auch ein kleines, sehr spezialisiertes Fach, das aber in der labormedizinischen Weiterbildung auch Teil ist. Ja? Also als Labormediziner ist man echt, man muss sehr breit aufgestellt sein, weil man eigentlich mit allen Fachrichtungen zusammenarbeitet. Und man lernt auch immer davon. Also manchmal sage ich ja, ach, ist ja spannend, mit dem HNO-Arzt telefoniert sozusagen. Fach ist mir schon ein bisschen aus dem Fokus geraten, aber ja, vielleicht gibt es da irgendwie was Neues, ja.
Das heißt, ihr dockt immer wieder an die klinischen Fächer an, je nach Fragestellung und seid mit allen mehr oder weniger verbandelt.
Auf jeden Fall.
Ja, super.
Und ich weiß nicht, ob euch das vielleicht hilft. Also man kann so grobe Fachbereiche im Labor einteilen. Also wir sind im Prinzip wie die Internisten so im Krankenhaus. Es gibt die groben, großen Bereiche bei uns. Das ist die Hämatologie, also alles, was mit dem Blutbild zu tun hat. Und auch dem Differenzieren der Blutausstriche. Also wir schauen uns auffällige Befunde an und kommunizieren die dann auch wieder in die Klinik. Und unterstützend dafür haben wir auch eine KI, wo uns quasi die ganzen Zellen, die im Blut sind, schon vorsortiert werden. Und wir kontrollieren es nochmal hinterher nach. Und der andere große Teilbereich, wie du auch schon sagtest, ist die klinische Chemie. Da konnte ich mir früher auch immer nichts drunter vorstellen. Was ist das eigentlich alles? Das sind grob gesprochen die Elektrolyte, die großen Enzyme, die man alles so kennt, Tumormarker, Hormone. Das fällt alles bei uns unter klinische Chemie. Und das ist auch schon super automatisiert im Labor. Also wenn alles gut läuft, muss hier eigentlich keiner mehr ein Röhrchen in die Hand nehmen, sondern das kommt bei uns an. Dann wird in eine große Verteilmaschine gegeben, die Blutproben vorsortiert und vorpräpariert. Und dann geht es bei uns tatsächlich schon über Straßen direkt in die Geräte rein, wo sie automatisch gemessen werden. Und dann, wenn alles fertig ist, geht die Probe in den Kühlschrank rein. Das ist die große klinische Chemie bei uns. Also es ist wirklich spektakulär, wenn man in so ein großes Labor kommt. Das ist eigentlich wie eine vollautomatisierte Fabrik, kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und die Geräte sind alle fleißig und dazwischen noch die MTL. Und das macht Spaß, das zu sehen, wenn das alles Hand in Hand funktioniert. Und da hilft es uns auch wieder an der Stelle, wenn ihr die Probe gut vorbereitet. Also es ist tatsächlich zum Beispiel wichtig, dieses Etikett einfach vernünftig aufs Röhrchen zu kleben und mit dem Desinfektionsmittel aufzupassen, dass es nicht verwischt. Weil immer wenn sowas auftaucht, dann können die Geräte das nicht gut lesen und die Probe muss per Hand aussortiert werden und bearbeitet werden. Und dann dauert es viel länger, bis ihr euer Ergebnis bekommt. Und wenn das vorher alles schön vorbereitet ist, dann läuft es ganz geschmeidig.
Ja, ich gestehe, dass es mir wahrscheinlich auch schon 100-mal passiert, dass man so mit desinfektionsnassen Fingern das Etikett da drauf klebt und den halben Barcode irgendwie verstreicht. Das kennt wahrscheinlich jeder gut. Oder irgendwelche Falten damit reinklebt. Das ist immer blöd für euch offensichtlich.
Genau.
Ja. Also ich denke auch, dass das Entscheidende sozusagen, wie Nathalie das schon geschildert hat, ja, wir versuchen das alles so smooth und schnell wie möglich hinzukriegen. Und das Interessante ist halt sozusagen aus den vielen Proben, die in einem großen Labor ankommen, da sozusagen dann die spannenden Fälle rauszufiltern. Ja, also bei uns auch, wenn da 10.000 Blutbilder am Tag laufen, dass wir halt die 4, 5 vielleicht Erstdiagnosen einer Leukämie rausfiltern, dass wir die uns angucken. Und das funktioniert ziemlich gut, ja. Also die meisten laufen automatisch durch, wo dann aber auffällige Konstellationen festgestellt werden. Die werden den MTL vorgelegt, die gucken da rein und am Ende ruft die MTL dann auch an, jetzt Dienstagabend, 20 Uhr, ich bin der diensthabende Laborarzt. Das sieht aus wie eine akute Leukämie. Guck dir das nochmal an, sind das alles Blasten? Und dann gehe ich da runter und schaue mir das wirklich im Mikroskop an und rufe dann den Einsender an und sage, du, pass mal auf, der hat 20.000 Leukes oder auch mehr etc. Und das ganze Blutbild würde jetzt zu einer akuten Leukämie passen. Ich habe den Patienten aber nie gesehen. Mhm. Das ist dann, wo ich sage, okay, jetzt muss der Kliniker sagen, oh ja, der sah auch wirklich so aus, dass das passt. Und ich sag mal, sehr erfüllend ist dann immer zu hören, Mensch, ja, hatte ich schon und ihr als Labor habt das jetzt nochmal genauso bestätigt, meine Verdachtsdiagnose. Zweiter spannender Punkt in so einem Dienst ist zum Beispiel Malaria angucken. Ja? Also das ist so eine Sache, wir haben gerade viel über Automatisation und so gesprochen. Das ist bei uns auch wirklich noch eine Aufgabe. Da muss jemand hingehen und ins Mikroskop gucken und nach den, aus dem Studium kennt man Ringformen, gucken. Mhm. Und da sitze ich da und Viertelstunde lang und mikroskopiere wirklich und suche danach. Und auch bei uns im niedergelassenen Bereich haben wir dann ab und zu eine Malaria, die wir dann erst diagnostizieren. Und das ist natürlich dann immer auch für uns ein Highlight, sage ich mal, wo wir sagen, oh, pass mal auf.
Ja, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du meintest, es laufen da tausende Blutproben zum Beispiel, Blutbilder so am Tag durch. Wer zieht denn jetzt im ersten Schritt da die auffälligen Befunde raus? Ist das auch ein automatisierter Prozess und dann kommt irgendwie ein MTL, wie ich jetzt gelernt habe, und dann ihr oder in welcher Abfolge passiert das?
Tatsächlich sind es die MTL schon, weil die Geräte melden schon auffällige Befunde. Wenn wir solche Extremwerte haben oder sowas, dann müssen wir gegebenenfalls eine Wiederholungsmessung durchführen lassen oder nochmal schauen, ob der Wert korrekt ist. Und wenn der Wert dann freigegeben wird von der MTL, dann landen diese Werte bei uns automatisch auf einer Telefonliste. Und dann werden sie euch schon kommuniziert. Und wir Ärzte sind erst im Nachgang hinten dran. Aber ich sehe schlauerweise dann immer schon in meinem Computersystem, aha, der Kliniker weiß schon Bescheid, das wurde von dem und dem dann und dann telefoniert. Oder aber ich sehe es und es wurde noch nicht telefoniert. Das kommt natürlich auch mal vor. Deswegen dann auch wieder Sicherheitsmerkmal, Vier-Augen-Prinzip. Das geht über mehrere Tische, dass sowas nicht untergeht.
Ja. So Labormedizin passiert ja mittlerweile 24 Stunden nonstop oder viele, viele Dinge sicherlich. Das heißt, da laufen auch Befunde nachts auf. Und wie startet ihr dann so euren Arbeitstag? Müsst ihr erstmal abarbeiten, was nachts passiert ist, oder trinkt ihr entspannten Kaffee oder macht ihr beides parallel? Wie muss ich das vorstellen?
Also es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt Nathalie und ich haben jetzt gerade mal die Prozesse in einem großen Labor geschildert. Es gibt auch kleine Labore, wo, sag ich mal, ein einzelner Laborarzt ist. Da ist das alles viel kleiner, ja. Und da ist das gar nicht über so große Straßen organisiert, sondern eher so wie Labormedizin wahrscheinlich Frühjahr mehr war. Da ist die MTL dann auch nochmal mit dem Ausdruck zum Arzt nebenan gegangen und hat gesagt, hier, das ist komisch. Und jetzt ist es so, dass in unserem niedergelassenen Labor die Geräte laufen auch teilweise über Nacht und dann haben wir auch morgens Werte zu validieren, ja, die dann über die Nacht fertig geworden sind. Und in einem Krankenhauslabor, da ist es natürlich so, da sitzt nicht unbedingt ein Arzt dann nachts um drei, sondern das machen dann unsere MTL, die dann auf fällige Werte telefonieren. Aber dann ist es natürlich so, dass die dann am Morgen uns vorgelegt werden und wir uns das angucken. Und ich erzähle jetzt einfach mal bei mir. Also bei mir ist es, ich starte die Laborsoftware, dann haben wir so Monitore und an sich Werte sind zu validieren. Und dann validiere ich jetzt zum Beispiel erstmal die Hepatitis-Befunde durch und sehe dann, das könnte vielleicht eine Erstdiagnose sein oder sowas. Dann rufe ich den Arzt an. Ist das jetzt hier, passt das? Oder manchmal haben wir so Phänomene, wo ich sage, ich glaube nicht, dass das ein positives HBS-AG ist. Ich glaube eher, dass das eine Impfung ist. Und wenn der Arzt mir dann sagt, der ist gerade geimpft worden, dann muss ich aufpassen, diesen positiven Befund nicht aus Versehen ans Gesundheitsamt zu melden, weil das ist dann eigentlich nur ein Impfeffekt. Ja? Und das ist auch so ein typisches Ding, wo man einmal den Anruf und Kontakt mit dem Kliniker, da kann man viele Dinge schnell aufklären.
Okay. Wie ist das bei dir, Nathalie? Ist das ähnlich? Und
Es ist unterschiedlich. Es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Bereich man gerade ist. Also ich bin ja noch in der Weiterbildung und befinde mich gerade in der Mikrobiologie. Und bei uns fängt die Mikrobiologie sehr, sehr früh an zu arbeiten, weil da die Resistenztestungen über Nacht in den Geräten laufen und wir morgens gleich als erstes diese Resistogramme überprüfen. Das ist so der erste Schritt, der da anfängt. Da fangen wir um 7.30 Uhr mit an. Da sind wir auch erstmal beschäftigt. Aber das ist ja mit auch das Wichtigste in der MIBI, dass die Kliniker dann möglichst zügig ihre Befunde bekommen. Und ich sag euch, das war mir auch nicht bewusst vorher, wie viel Arbeit und wie viel Mühe in so einem Resistogramm tatsächlich steckt. Das kann man echt, da wird viel getan im Hintergrund und machen sich viele Leute sehr viel Gedanken auf jeden Fall. Ja, und wenn ich nicht in der MIBI bin und zum Beispiel hier bei uns arbeite, kommt es auch ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich können wir uns viel auch frei einteilen. Ne? Also ich gucke dann, was zu tun ist an dem Tag, wann da die meisten Befunde auftreten, was ich sonst für Termine habe. Und das ist wirklich deutlich entspannter als in der Klinik. Das kann man nicht anders sagen. Es gibt natürlich auch Tage, wo wir auch am Rotieren sind und nicht wissen, was wir zuerst machen. Und wenn wir Dienst haben, ist hier auch einiges los. Dann müsst ihr euch das auch so vorstellen wie in der Klinik. Wir haben das Telefon. Und egal, wer ein Problem hat oder etwas braucht, sei es hier im Labor oder draußen in der Klinik, dann werden wir angerufen und müssen uns mit dem Problem beschäftigen und auseinandersetzen. Und dann gibt es natürlich auch ab und zu mal Notfälle, so klassisch wie in der Transfusionsmedizin, dass wir dann da Entscheidungen treffen müssen, was der Patient jetzt bekommen kann in Konserven. Und dann sind wir auch nachts verfügbar. So. Also nach dem Dienst haben wir telefonische Rufbereitschaft. So ist das hier bei uns. Wir sind ja auch ein großes Krankenhauslabor. Wir müssen immer verfügbar sein. Und dann können wir halt auch nachts zu jeder Zeit angerufen werden. Aber ich muss auch sagen, dass unsere MTL wirklich sehr, sehr fit sind und viel und alles, was sie so können, selber machen.
Abfangen sozusagen für euch.
Ich kann das auch nur bestätigen, ja, also wenn man das vergleicht mit meiner MIBI-Zeit, da war es auch so Mikrobiologie, das ist eher sowas, das morgens das ganze Business und Labormedizin ist eher am Abend und Nachmittag, weil dann die ganzen Proben auch aus den niedergelassenen Praxen, die kommen jetzt ich sag mal immer zwischen drei und fünf, ist so, da kommen die meisten Proben bei uns an. Ja, jetzt, die am Vormittag abgenommen worden sind aus dem niedergelassenen Bereich, kommen jetzt an, gehen dann auf unser Hochdurchsatzlabor und sind dann abends sozusagen auch schon fertig. Also die meisten Laborwerte sind innerhalb von 2-3 Stunden fertig oder sogar noch schneller, ja. Selbst bei den vielen Proben. Und dann ist bei mir genauso wie bei Nathalie, ich habe dann zum Beispiel Dienst, bin der verantwortliche Person im Labor, bin dann auch im Labor. Und werde wegen allem angesprochen und versuche mich darum zu kümmern. Und wenn dann aber mein Dienst vor Ort vorbei ist, habe ich Rufbereitschaft, nehme das Telefon und den Laptop mit nach Hause und stehe dann die ganze Nacht im Grunde zur Verfügung, falls da irgendein Anruf kommen sollte.
Ja, spiegelt sich das auch so in euren Arbeitszeiten wieder? Dass, wenn du jetzt meinst, so passiert jetzt so dein Kerngeschäft ja ab 13 Uhr plus minus, also kann man dann als Arzt theoretisch auch mittags anfangen oder hat man so eine freie Arbeitszeitgestaltung, dass man das auch einfach ein bisschen nach hinten schiebt alles? Oder
Also bei uns ist es so, bei uns ist das Dienstmodell halt so, dass der diensthabende Arzt um 13 Uhr anfängt, ja, weil es geht einfach abends. Die anderen Kollegen fangen vormittags an und also in der Labormedizin hat man wirklich, also so mal einen Eindruck, man kann da viel Flexibilität auch ermöglichen, ja, weil das halt jetzt nicht so ist, ich habe um 8 Uhr Visite, sondern es ist schon so, klar, wir arbeiten kollegial im Team zusammen und validieren den ganzen Tag über und aber es ist weniger streng und an Formalien gebunden, jetzt so mein Eindruck. Nathalie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Bei uns ist ähnlich. Teilweise gibt es feste Sachen, wo man da sein muss und dann ist es aber so, man kann sich auch mal Arbeit mitnehmen, auch nach Hause. Dadurch, dass wir auch remote arbeiten können, ist es echt auch dann von Vorteil.
Ja, also das klingt nach einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Beispiel, dass man viel von zu Hause erledigen kann, nicht morgens um 6:30 auf Station ist, sondern vielleicht erst um 10 im Labor oder wie auch immer.
Jetzt dürft ihr aber nicht denken, die Laborärzte, die kommen alle erst immer gegen Mittag.
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist schon gehört, 7:30 ist Mimi-Zeit. Ne?
7:30 ist Mimi-Zeit. Nee, ist ganz unterschiedlich und wie gesagt, es kommt drauf an, wo man ist. Und auch in der Weiterbildung bin ich natürlich noch viel mehr hier vor Ort als vielleicht ein Facharzt, der schon viel gesehen hat und viel gemacht hat, weil ich ja selber noch die Arbeit in den Laboren auch sehen will, um das zu lernen.
Wir haben ja schon das Thema Weiterbildung so ein bisschen angerissen. Ihr habt beide gesagt, ihr habt klinische Vorerfahrung, die man sich auch anrechnen lassen kann. Ein Jahr kann man sich anrechnen lassen, stimmt das, aus dem klinischen Fach?
Genau, ein Jahr und braucht man.
Wie ist die Weiterbildung sonst strukturiert? Ich hatte euch so verstanden, dass man im Rahmen der Weiterbildung auch verschiedene Bereiche durchläuft, unter anderem halt die Mikrobiologie und Transfusionsmedizin offensichtlich auch, hatte ihr gesagt. Oder ist das abhängig von der Landesärztekammer? Aber könnt ihr mal so grob die Weiterbildung skizziert? Das wird ja ungefähr gleich sein.
Grob, ich sage jetzt mal, es gibt ja auch jetzt wieder eine neue Weiterbildungsordnung in den meisten Bundesländern, glaube ich, zumindest hier in Berlin. Also hier braucht man ein Jahr klinische Weiterbildung, ein Jahr Mikrobiologie, ein halbes Jahr Transfusionsmedizin und die anderen 2,5 Jahre verbringt man im Labor und rotiert dort durch die verschiedenen Unterbereiche im Labor.
Mhm. Genau, so war es auch, als ich Weiterbildung gemacht habe. Und das war bei uns im MVZ ganz klar strukturiert zu sagen. Also gab einen Rotationsplan, wo dann drin stand, ja, jetzt machst du ein halbes Jahr lang Transfusionsmedizin in der Abteilung unter Aufsicht des Facharzt oder auch Weiterbildungsbefugten. Und dann machst du noch ein Jahr, sag ich mal, klinische Chemie etc. Und das kann man dann. Es liegt dann an der Weiterbildungsstätte sozusagen, wie das organisiert wird und rotiert wird. Aber es ist im Grunde vergleichbar wie mit der Weiterbildung in jedem anderen Fach, wo man ja auch durch, sage ich mal, verschiedene Unterabteilungen jetzt in der Neurologie oder so geht, ja. Funktionsdiagnostik, Station, ja.
Ja. Ich meine, wir plaudern hier unter uns. Klappt das denn gut oder gibt es bei euch erfahrungsgemäß auch so Engstellen, wo es sich so ein bisschen staut bei den Assistenten, so begehrte Plätze oder ist das ganz individuell nach Labor oder Weiterbildungsstätte aufgeteilt oder liegen da spezifische Hürden?
Also ich würde sagen, bei uns klappt es sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit, weil wir sind ja auch ein großes Labor. Deswegen können uns viele Bereiche geboten werden. Häufig ist es so, dass man die mikrobiologische Zeit auch in einem anderen Labor macht, wenn das eigene Labor das nicht anbietet. Aber die meisten Labore organisieren das wirklich sehr, sehr gut für ihre Weiterbildungsassistenten, weil sie daran interessiert sind, dass Weiterbildungszeit möglichst schnell absolviert wird. Und ich finde es eigentlich auch gut bei uns, dass ich jetzt auch schon Schwerpunkte legen kann als Bereiche, die mich interessieren und wo ich perspektivisch vielleicht mal mehr machen möchte oder mehr Verantwortung übernehmen möchte, da kann ich jetzt schon mich so ein bisschen einarbeiten und vormerken für den Bereich.
Ich kann es aus meiner Erfahrung auch nur sagen, dass das bei mir super war, dass ich also als Weiterbildungsassistent konnte ich, also ich hatte wirklich Zeit, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, im Gegensatz zu der Zeit in der Klinik, wo immer, ich sag mal, der Patientendruck da war, ja, wurde bei mir alles dafür versucht, dass ich wirklich die Zeit habe, mich auf meine Weiterbildung zu konzentrieren und dann interessante Fälle mit den fachärztlichen Kollegen besprochen habe, die mir dann Tipps gegeben haben. Und so mache ich das heute auch. Also wir haben bei uns jetzt auch gerade 2 Weiterbildungsassistenten. Und die führt man dann halt natürlich auch ran und dann setze ich mal selber damit auseinander so ungefähr und wenn du jetzt Fragen zur Hepatitis, also der Befund dir unklar ist, dann lass uns die Fälle zusammen angucken Und ja, welche Diagnostik würdest du jetzt noch machen? Willst du den Antikörper oder den Antikörper vielleicht noch machen? Was hilft dir? Ja, so hat das bei mir hervorragend funktioniert und hat mir da auch viel Spaß gemacht, muss man sagen.
Wenn ihr es nochmal so zusammenfassen solltet, wo seht ihr denn Stärken des Fachs? Was macht für euch persönlich den Reiz aus? Was vermisst ihr vielleicht auch, wenn ihr an eure klinische Zeit zurückdenkt? Lasst uns da doch nochmal teilhaben.
Na, dann also, fang du ran.
Ja, das ist natürlich eine sehr breit gestellte Frage, aber ich kann für mich sagen, dass ich die Laboratoriumsmedizin spannend finde, weil es hier eine so große fachliche Breite gibt und man gleichzeitig auch die Möglichkeiten hat, sich auf gewisse Gebiete zu spezialisieren und seine Interessensgebiete weiter auszubauen. Dann schätze ich sehr an der Labormedizin, dass sie so modern und innovativ ist. Also im Vergleich zur Klinik, die Klinik hinkt da immer deutlich hinterher und Labormedizin war von Anfang an schon immer digital und automatisiert unterwegs. Und wir arbeiten jetzt ja auch gerade verstärkt daran, Roboter in unsere Prozesse mit einzubeziehen, KI mit einzubeziehen. Und das finde ich sehr faszinierend oder macht mir Spaß, wenn wir Prozesse organisiert haben, die dann wirklich dazu führen, dass wir eine bessere Diagnostik für die KlinikerInnen machen. Und wenn dann alles schön geschmeidig läuft, so wie wir das sagen, und man wirklich hinterher sagt, hey, wir haben jetzt hier wieder Zeit gewonnen, weil das ist ja auch so ein großes Thema bei uns, wie schnell bekommt ihr eure Diagnostik? Und wir stehen natürlich auch vor den Herausforderungen, dass wir einen großen Fachkräftebedarf haben in unseren Bereichen und sowohl im ärztlichen Bereich als auch im MTL-Bereich, dass wir Jungschen jetzt bald irgendwann den Laden schmeißen müssen und vor diesen Herausforderungen stehen. Und ja, dann die persönlichen Vorteile, dass New Work-Konzepte bei uns wahrscheinlich deutlich besser umgesetzt werden können als in der Klinik oder in der Ambulanz. Und Nachteil oder Vorteil, das ist halt so Auslegungssache, ist der geringe oder fehlende Patientenkontakt. Ich finde selber, es ist ein Nachteil, aber vielleicht organisiere ich mir das auch noch mal ein bisschen anders, dass ich noch eine Zusatzbezeichnung mache und mit in eine Ambulanz einsteige oder solche Sachen. Ich habe immer gerne mit den Patienten zusammengearbeitet. Bei manch anderen KollegInnen ist es tatsächlich so, sie sagt so, auf Station unterwegs sein, das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Mhm. Für die ist dann das Labor auch eine gute Alternative und die sagen, ich leiste hier meinen Beitrag für das Gesundheitswesen und kann mich hier austoben und helfen, da wo ich kann.
Absolut, ja.
Also bei mir ist es, würde ich sagen, ähnlich. Mir macht es auch Spaß, sozusagen mehr so im Hintergrund, was für die mehr Patientenversorgung zu tun in Deutschland. Und wie Nathalie schon angedeutet hat, also mir machen auch zum Beispiel so Labor-Robotik-Themen Spaß. Und ich kann nur unterstützen, was Nathalie gesagt hat. Ja, also die Labormedizin ist bei weitem viel immer schon weiter als sag ich mal, die Klinik. Ja. Und ich empfinde es so, wenn man da zusammen mit den Einsendern es besser hinbekommt, in einem Krankenhauslabor oder im niedergelassenen Bereich, ist ja egal, da was besser zu machen für die Versorgung, also das macht mir Spaß und diese ständige Prozessverbesserung, es smoother hinzubekommen. Und ich glaube, so wie Nathalie schon gesagt hat, also da gibt es auch für die nächsten Jahre viel, viel zu tun in Deutschland.
Genau, ich hätte noch mal einen kleinen Appell an die ZuhörerInnen da draußen und vor allem auch die KlinikerInnen. Schaut euch euer Heimlabor einfach mal an. Geht mal vorbei, sagt guten Tag, stellt euch vor. Versucht nach Möglichkeit auch mal einen kleinen Hospitationsslot zu bekommen, damit ihr diese andere Seite auch mal kennenlernt und nutzt die Möglichkeit, mit eurem Labor zu kommunizieren. Ruft einfach an, sagt, ich habe hier ein Problem, wir unterstützen euch, wo wir können und wir wollen euch, wie gesagt, den Alltag erleichtern, damit ihr schneller vorankommt in der Klinik.
Das war ein ganz tolles Schlusswort. Liebe Nathalie und lieber Edgar, vielen Dank, dass ihr uns habt teilhaben lassen an eurer Arbeitswelt erstmal, an der medizinischen Arbeitswelt, die ja für viele sich vielleicht sogar buchstäblich hinter verschlossenen Türen abspielt, obwohl die Türen, wie du ja gerade gesagt hast, eigentlich gar nicht so verschlossen sind und ihr euch auch immer über Support und Besuch freut.
Ja, danke schön.
Ja, wie gesagt, ich habe zu danken, hat mir viel Spaß gemacht und ich würde sagen, bis bald.
Bis bald. Bis bald.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.